Willkommen bei Mensch und Medizin, der Sendung zu Gesundheitsthemen im Konterfunk. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Heute geht es um ein scheinbar trockenes, in Wahrheit aber sehr zentrales Thema im Gesundheitsbereich, um Daten. Informationen zu Patienten sind sehr sensible Inhalte, von denen man sich nicht wünscht, dass sie in die falschen Hände gelangen. Und man möchte auch nicht, dass jeder reinschauen kann. Wir beleuchten das in zwei Gesprächen. In Deutschland liegt die Idee auf dem Tisch, dass Krankenkassen einen weitreichenderen Zugriff auf die Daten der Versicherten erhalten sollen. Das soll Maßnahmen zur Prävention erleichtern. Wird dieses Ziel wirklich erreicht und ist der Weg dorthin der richtige? Vor allem aber auch, was heißt das aus Sicht des Datenschutzes? Ich spreche darüber mit dem Facharzt Thorsten Mahn in Leipzig. Die Frage, wie sicher Patientendaten sind, stellt sich zudem ganz grundsätzlich angesichts der zunehmenden Digitalisierung im Gesundheitswesen. Was die Prozesse vereinfachen und verschnellern soll, schafft auch neue Gefahren, vor allem dann, wenn Sicherheitsmängel vorliegen. Der Bericht eines Bundesamts kommt zum Schluss, dass die IT-Systeme in Arztpraxen dem Stand von vor Jahrzehnten entsprechen. Was das konkret bedeutet und was getan werden müsste, zu Gast dazu ist der IT-Spezialist Volker Birk. Und zum Schluss werden wir mal wieder eine Reihe von Hörerfragen beantworten, die uns in den vergangenen Wochen erreicht haben. Gunter Frank, Arzt und Teil der Fachredaktion dieser Sendung, hat sich mit den Fragen auseinandergesetzt. Außerdem wie immer das Neueste aus der Welt der Medizin in unserem Nachrichtenüberblick. Es gibt nur wenige Daten, die so schützenswert sind wie die zur persönlichen Gesundheit. Nun steht in Deutschland eine neue Idee im Raum, die in ein Gesetz fließen soll. Krankenkassen sollen künftig auf mehr Daten ihrer Versicherten zugreifen dürfen als bisher und zudem auch ihre eigenen Gesundheitsdaten erheben können. Als Quelle dienen soll auch die elektronische Patientenakte. Geht es nach dem Bundesgesundheitsministerium, können Krankenkassen künftig Sozialdaten anonymisieren und weiterverarbeiten. Ist das nun ein sinnvoller Schritt für wirksame Präventionsmaßnahmen oder eher eine Gefahr aus der Sicht des Datenschutzes? Bei uns zu Gast dazu ist Thorsten Mahn, er ist Facharzt für Innere Medizin mit eigener Hausarztpraxis in Leipzig. Guten Tag, Herr Mahn.
Schönen guten Tag, Herr Milius.
Herr Mahn, zunächst, damit wir da durchblicken, welche Ziele verfolgen die Krankenkassen und das Bundesministerium mit diesem Gesetzesvorschlag? Was genau beinhaltet der?
Gut, wenn ich das so ganz genau wüsste, wäre mir sicherlich wohler dabei. Ich genau weiß es nicht, was die genauen Ziele sind. Aber wir leben in einer Zeit, in der Daten das allgemeine Zahlungsmittel sind und wahrscheinlich das Papiergeld irgendwann ablösen werden. Und so arbeiten natürlich auch Krankenkassen, Versicherungen, Pharmaindustrie, IT-Branche mit unseren Daten. Und umso mehr Daten ich habe, umso wertvoller bin ich, umso wertvoller kann ich Geld regenerieren. Und das Ganze wird ein bisschen unter dem Deckmantel des Gesundheitsschutzes verklausuliert oder versucht an den Mann zu bringen. Ich habe selber nur kurz diesen Bericht gelesen im Deutschen Ärzteblatt, dass also vermehrt jetzt auf Daten von den Patienten zugegriffen werden soll, um Vorsorgeangebote für den Patienten wieder stärker den Patienten zu vermitteln. Und da ist für mich in der ersten Linie schon mal ein Widerspruch drin. Von der einen Seite sprechen wir von einer anonymisierten Form der Datenübertragung an die Krankenkasse. Und dann geht es aber im gleichen Satz wieder darum, dass speziell den einzelnen Versicherungsteilnehmer spezifische Angebote gemacht werden. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen ein Widerspruch in sich. Und zum anderen haben die Krankenkassen bereits sehr, sehr viele Daten von den Patienten. Und prinzipiell muss ich sagen, ist die medizinische Beratung und die Behandlung das eigentliche Vorrecht und die eigentliche Aufgabe des Arztes und nicht der Krankenkasse. Ich glaube, da mischt sich die Krankenkasse in Teile ein, die eigentlich die Krankenkasse in dem Sinne nichts angeht.
Wenn Sie sagen, dass Sie selbst nicht so genau wissen, welche Ziele da verfolgt werden, dann liegt das aber wahrscheinlich weniger an Ihrer Unwissenheit und Ihrer Unkenntnis über die Branche, sondern eher daran, dass die Absender das gar nicht so klar sagen, dass sie da ein bisschen schwammig bleiben, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, dieses Prinzip haben wir ja in ganz vielen Bereichen, wo Daten erhoben werden, die dann, was weiß ich, zum Schutz der Bevölkerung sind und letztendlich aber vielfach genutzt werden, um Menschen zu überwachen, um zu kontrollieren, um Patienten und Menschen gefügig zu machen. Das wird natürlich so nicht benannt, aber letztendlich erleben wir das immer wieder. Und ich erlebe das auch im Bereich der Gesundheitsvorsorge, wo Patienten jetzt schon, auch wenn die Daten noch gar nicht so freigegeben sind, von den Krankenkassen auf bestimmte Therapiemaßnahmen, ob das jetzt die neu geschaffene digitale Gesundheitsanwendung oder andere Programme spezifisch hingewiesen werden, wo die Patienten dann teilweise zu mir kommen und meine Krankenkasse hat mir gesagt, sie müssen mir jetzt das und das aufschreiben. Und das sehe ich dann öfters mal kritisch, weil prinzipiell auch eine digitale Gesundheitsanwendung ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber man muss immer schauen, wann nutzt man die, wann macht diese Maßnahme Sinn, in welchem therapeutischen Stadium macht diese Sache Sinn. Und das ist die Aufgabe des Arztes, dieses einzuschätzen und dann den Patienten zu informieren oder zu empfehlen und das dann entsprechend zu verordnen. Wenn aber bereits der Patient durch die Krankenkasse gebrieft wird und sagt, Sie müssen mir das jetzt hier verschreiben und dann sagt man, okay, passt eigentlich jetzt in das Therapiekonzept gar nicht rein, dann kommt es öfters mal zu Dingen, die eigentlich im therapeutischen Gespräch nicht so angenehm sind, weil dann natürlich der Patient gar nicht mehr weiß, wer ist denn eigentlich der Behandler? Ist es der Arzt? Ist es der Hausarzt? Ist es der Facharzt? Oder ist es jetzt die Krankenkasse, die entweder Produkte an den Markt bringen will oder einfach in das ärztliche Therapieregime reinregieren will?
Das heißt, es droht die Gefahr einer Art Parallelstruktur, in der Krankenkassen ärztliche Aufgaben übernehmen und am Schluss weiß niemand mehr wirklich, wer ist für was zuständig.
Genau, also wir haben jetzt schon eine Vielzahl von Behandlern, von Fachärzten, von Kliniken, von Hausärzten. Die Kommunikation, ich hatte das in vorherigen Sendungen schon gesagt, ist äußerst schwierig. Auch mit der Einführung der EPA stehen uns nicht immer alle Daten zur Verfügung. Aber wenn jetzt noch mehr Behandler dazukommen, dass es vor allen Dingen Personen sind aus dem nicht-medizinischen Bereich, aus dem nicht-ärztlichen Bereich, wo IT-Firmen die digitale Gesundheitsanwendung verkaufen wollen oder andere Programme den Patienten schmackhaft machen wollen, wenn die in die Behandlung mit eingreifen, ich sage bewusst nicht einbezogen werden, denn das setzt voraus, dass das von einer zentralen Stelle organisiert wird. Wenn aber an verschiedenen Stellen dort hineingeredet wird, dann ja, ist das wie in einer guten Küche. Viele Köche verderben den Brei.
Stichwort EPA, diese elektronische Patientenakte. Wir haben ja schon einige Mal in dieser Sendung über diese eher schleppende Einführung und Nutzung gesprochen. Jetzt steht natürlich irgendwo auch der Verdacht im Raum, wenn es damit nicht so richtig klappt, dann könnte dieses Gesetz eine Art Hintertür bilden, um dann eben doch noch Zugang zu Daten zu erhalten, die man aus der EPA aus welchen Gründen auch immer nicht kriegt. Ist das eine berechtigte Angst?
Diese Befürchtung teile ich mit Ihnen. Ich kann das weder jetzt aufgrund von Aussagen von Politik oder sowas nachweisen, aber letztendlich werden versucht, alle Wege zu finden, um Daten zu regenerieren. Und was wir vielleicht nicht über die EPA bekommen, bekommen wir über diese Versuchslabore oder sonst irgendwelche Selbstauskünfte, die die Patienten auch teilweise den Krankenkassen geben. Also ich habe das schon teilweise gehört von Patienten, die krankgeschrieben sind, die dann von der Krankenkasse Fragebögen zugeschickt bekommen oder elektronisch auch, wo sie die Auskunft über ihre Gesundheitssituation geben müssen, was eigentlich nicht die Aufgabe der Krankenkasse ist, was die Aufgabe des Hausarztes ist, von den Behandlern, aber nicht die Aufgabe des Versicherten. Hier wird in Dinge hineingeredet, gesprochen und was mit den Daten passiert, unterliegt dann demzufolge nicht mehr der ärztlichen Schweigepflicht und kann demzufolge auch nicht mehr so geschützt sein.
Sie haben so ganz nebenbei bereits Versuchslabore erwähnt. Es ist tatsächlich so, dass das Gesundheitsministerium die Vorstellung hat, dass man sogenannte Reallabore schafft, die dann irgendwo das Feld bieten, um mit den Daten der Versicherten zu experimentieren. Man könnte dann diese gewissermaßen analysieren. Das klingt ein bisschen gruselig, beziehungsweise es klingt nach etwas, was kontrolliert und überwacht werden sollte, aber es soll da nur eine Aufsichtsbehörde geben, die da reinschaut. Reicht das?
Genau das ist mir auch aufgestoßen. Also es wird da geschrieben von Dritten, die das machen. Das heißt, das sind Anbieter, die also diesem ganzen System Gesundheit, Gesundheitsfürsorge nicht unterliegen, die also auch dem strengen Regularien der ärztlichen Schweigepflicht nicht unterliegen. Und es wird auf eine Zusammenarbeit mit der Behörden hingewiesen, welcher rechtliche Rahmen da gilt und was mit den Daten passiert. Ich glaube, das ist so ein Fass ohne Boden oder so ein Sieb mit ganz viel Löchern drinne, weil das können wir dann nicht mehr nachverfolgen. Ich halte das für eine ganz gefährliche Entwicklung.
Stichwort Fass ohne Boden, das gilt ja auch für die finanzielle Situation im Gesundheitsbereich in Deutschland. Diese Neuerung ist jetzt aus Ihrer Sicht irgendwie dazu angetan, dass man dank präventiven Maßnahmen irgendwo das Gesundheitssystem eher in den Griff kriegt, oder ist das ein zusätzliches Fass, das aufgemacht wird?
Also ich glaube, da sind wir im Gesundheitssystem genauso wie in allen Bereichen der staatlichen Wirtschaft, ob das nun die Krankenkassen sind, ob das die Deutsche Bahn ist, ob das irgendwelche anderen Großanbieter sind. Es wird das eigentliche Kerngeschäft, die eigentliche Aufgabe, die die Krankenkasse haben, die Daseinsfürsorge, dass Menschen, die an einer schweren Erkrankung oder an einer Erkrankung leiden, abgesichert sind, sowohl finanziell abgesichert sind, als auch die medizinische Versorgung sichergestellt ist. Ansonsten sind das zusätzliche Aufgaben, zusätzliche Angebote mit zusätzlichen Apps oder ähnlichen, aber das eigentliche Kerngeschäft, die eigentliche Versorgung der Patienten, das wird ein bisschen hinten runtergefallen. Und ich beobachte das auch in anderen Bereichen. Wir erleben das bei der Deutschen Bahn. Die Züge fahren zwar nicht mehr, aber wir haben tolle Displays und tolle Anzeigentafeln auf den Bahnhöfen. Also man achtet nicht mehr drauf, was ist das eigentliche Kerngeschäft, sondern es wird in alle Richtungen erweitert. Und das ergibt natürlich ein Fass ohne Boden und eine Kostenexplosion in alle Bereiche. Und der eigentliche Kernauftrag geht darunter verloren.
Das war ein sehr schöner Vergleich mit der Deutschen Bahn, der mir auch sehr passend scheint. Deutschland ist ja jetzt nicht allein mit diesem Bestreben. Die Europäische Union hat auch angekündigt, sie wolle verstärkt Gesundheitsdaten europaweit erfassen und auswerten. Wenn man jetzt sieht, was in Deutschland geplant ist, ist das so eine Art Versuch, schon relativ frühzeitig sich zum Liebkind der EU zu machen, indem man jetzt schon mal diesem Wunsch mit einer eigenen Lösung gewissermaßen zuvorkommt?
Inwieweit da europäische Interessen eine Rolle spielen, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, inwieweit sich da Deutschland nun wieder an erster Stelle präsentieren will. Deutschland hat sicherlich so die Bestrebung, immer der Primus zu sein, immer alles besser machen zu wollen als alle anderen. Und hinterher klappt es nicht. Vergleich EPA, Datenübertragung, zentrale Speicherung von Gesundheitsdaten. Wir kennen das aus den nordischen Ländern, wir kennen das aus Schweden, existiert dort schon viel länger und es funktioniert dort, was in Deutschland nicht funktioniert, aber wir wollen es halt immer besser machen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein Wettlauf um Daten, denn Daten sind das zukünftige Zahlungsmittel schlechthin.
Schauen wir uns das Ganze noch aus der Perspektive der Konsumenten, sprich in diesem Fall der Patienten, an. Einige tun sich schon schwer mit elektronischer Patientenakte, fürchten um ihre Daten. Nun kommt irgendwo möglicherweise ein neues Gesetz, das eben den Krankenkassen da auch noch mehr Spielraum bezüglich Daten gibt. Wie kann man jetzt als Patient, der sich Sorgen macht um seine persönlichen Daten, wie kann man mit dieser Situation umgehen? Kann man sich da irgendwo schützen?
Also soweit ich das gelesen habe, sollen diese Datenübertragung, was jetzt gesetzlich geregelt wird, nur aufgrund von Zustimmung durch den Patienten erfolgen. Und da kann ich erstmal nur jedem Patienten raten, seine Daten zu sichern und zu sagen, okay, ich stimme jetzt nicht zu, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wer welche Daten hat und wie sicher die dort sind. Bei der EPA hat man natürlich diese Widerspruchslösung gefunden. Das ist natürlich ein großes Problem. Ich hoffe, dass es in dem Bereich der Datenübertragung an die Krankenkasse nicht dann im zweiten Schritt auch über diese Widerspruchslösung läuft. Das wäre ein verheerendes Signal.
Das ist die Perspektive der Patienten und dann übernehmen wir noch Ihre Perspektive als Arzt. Wir haben es ein bisschen gehört, die Krankenkassen möchten ein bisschen von Ihrer Arbeit übernehmen. Wie werden Sie ganz persönlich damit umgehen, mit dieser Doppelspurigkeit?
Ja, ich bin ja in vielen Dingen verpflichtet, bestimmte Dinge zu machen. Ich bin verpflichtet, wenn der Patient es wünscht, die Daten in die EPA einzupflegen. Aber ich werde mich ganz konsequent am Wunsch des Patienten orientieren und jedes Mal den Patienten explizit danach fragen, genauso wie die Anwendung der elektronischen Patientenakte oder des elektronischen Rezeptes, kann das aus meiner Sicht nur dann erfolgen, wenn der Patient bewusst zustimmt, denn ich bin als Arzt erstmal der Schweigepflicht verpflichtet und darf die nicht brechen ohne Zustimmung des Patienten, und ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob da so ein einfaches Gesetz, den Strafgesetzbuch Tatbestand der Schweigepflicht, wirklich brechen kann. Bis jetzt ist mir da noch keine Klage bekannt, aber ich frage meine Patienten und entsprechend, was der Patient sagt, werde ich die Daten dann in die EPA eintragen. Oder wenn der Patient es nicht sagt oder nicht ausdrücklich wünscht, werde ich es natürlich nicht tun.
Es ist alles noch etwas schwammig und wenig greifbar. Dennoch, Ihre persönliche Einschätzung, das Ganze soll ja eben der Prävention dienen. Gibt es aus Ihrer Sicht Anlass zur Vermutung, dass tatsächlich, was ja nicht unwichtig wäre, die Prävention durch diese ganze Datengeschichte irgendwo profitieren könnte?
Naja, ich glaube, wir leben in einer doch sehr aufgeklärten Gesellschaft und wir haben durchaus die Möglichkeit, jeder Patient Informationen über eine gesunde Lebensweise, über Prävention aus Zeitungen, aus Büchern, aus dem Internet sich zu organisieren. Und ich glaube nicht, dass ich als Arzt immer mit dem erhobenen Zeigefinger dastehen muss und jedem Patienten sagen muss, du darfst nicht rauchen, weil Rauchen ist ungesund. Das wissen die Patienten selber. Und ich glaube, da sollte sich auch der Staat nicht aufspielen und immer mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, das und das musst du machen, das und das darfst du nicht machen, das und das sollst du machen. Ich glaube, wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft, wo jeder Patient erstmal eine Eigenverantwortung hat und die auch wahrnehmen darf und sagen darf, ich darf auch ungesund leben. Ich darf auch das essen, worauf ich Appetit habe. Ich muss auch die Konsequenzen letztendlich tragen. Und ich denke, wir sollten aufpassen, dass wir nicht übergriffig das Leben des Patienten oder der Menschen allgemein so lenken wollen, wie es einigen gefällt.
Ein ausgebauter Zugriff auf Gesundheitsdaten durch die Krankenkassen, das sieht ein aktueller Gesetzesentwurf in Deutschland vor. Dazu haben wir den Facharzt Thorsten Mahn gehört. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Digitalisierung ist das Zauberwort dieses Jahrhunderts und natürlich zieht sie auch am Gesundheitswesen nicht spurlos vorbei. Effizienter, schneller, vernetzter, das und mehr versprechen sich viele von digitalen Tools in diesem Bereich. Entsprechende gesetzliche Vorgaben beschleunigen die Entwicklung zusätzlich. Es gibt aber auch Bedenken. Wo IT im Einsatz steht, entstehen mögliche Schlupflöcher und Einfallstore, und wenn Patientendaten im Spiel sind, geht es schnell um die Frage der Sicherheit sehr persönlicher Informationen. Wie sicher sind die IT-Systeme im Gesundheitswesen? Darüber spreche ich jetzt mit Volker Birk. Er ist IT-Spezialist und IT-Sicherheitsexperte. Guten Tag, Herr Birk.
Guten Tag.
Herr Birk, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, das hat mehrere Studien in Auftrag gegeben, um mal den Stand der IT-Sicherheit zu überprüfen und eben gegebenenfalls auch Verbesserungen zu erzielen. Das Ergebnis sind, sehr grob gesagt, diverse Sicherheitsmängel, die aufgedeckt wurden. Von Ihrer Seite her, Sie haben den Bericht dazu gelesen, kurz zusammengefasst, was ist denn da an die Oberfläche gekommen?
Also das hat ja ein Beratungsunternehmen durchgeführt, was vom BSI beauftragt wurde. Und die Kollegen mussten feststellen, dass sich in den letzten 25 Jahren in den Arztpraxen eigentlich nicht groß etwas geändert hat. Also das ist ungefähr der Stand von Windows-Netzen vor 25 Jahren.
Was heißt denn das konkret? Jetzt kann man sagen, gut, ist ja schön, wenn Dinge so lang laufen und haltbar sind. Man muss ja nicht immer alles gleich ersetzen. Was für Mängel sind in diesem Zusammenhang mit diesem hohen Alter aufgetaucht?
Also man kann eigentlich noch nicht von Mängeln sprechen, weil dazu müssten Sie ja ein Sicherheitskonzept haben und das könnte dann Löcher oder Mängel aufweisen. Aber es gibt da praktisch keine IT-Sicherheit in Arztpraxen. Die IT-Sicherheit besteht ausschließlich laut diesem Bericht daraus, ob man es als Angreifer schafft, sich mit dem Netzwerk der Praxis zu verbinden. Also wer es schafft, ein Kabel in die richtige Dose zu stecken oder aber sich ins WLAN zu hacken, für den ist alles offen. Das ist so das Resultat. Jetzt hat sich natürlich glücklicherweise eines verbessert in den 25 Jahren, für das die Betreiber der Arztpraxen nichts können oder auch die Hersteller der Software, die dort immer noch läuft, was stellenweise auch immer noch dieselbe Software ist, nämlich die Hersteller von WLAN-Routern haben sich verbessert. Die vergeben alle jetzt ein starkes Passwort, was sie schlauerweise hinten auf die Kiste draufdrücken, die dann an der Wand montiert wird. Und das ist schlau, weil sie haben auf WPA2 umgestellt vor 15 Jahren und das ist ein sicheres Verfahren. Und jetzt hat man noch ein sicheres Passwort im WLAN, weil es anders gar nicht mehr geht. Man stellt das nicht mehr selber ein. Und insofern ist es wenigstens so, dass man nicht Drive-by machen kann, wie wir das vor 20, 25 Jahren im Club gemacht haben. Also sprich, dass wir mit dem Auto vor Häusern rumgefahren sind und mal gemessen haben, in welchem WLAN gibt es welche Computer. Also das ist nicht mehr so einfach, aber natürlich die Angriffe, die ein bisschen schwieriger sind, hauptsächlich im Phishing-Bereich, also auf gut Deutsch, man sorgt dafür, dass wenn sich jemand ans WLAN anmeldet von den regulär zugreifenden Personen, also keine Ahnung, der Arzt selber oder seine Mitarbeiterin, dann erscheint eben nur scheinbar der Zugang zum WLAN und wer dann da eine Verbindung herstellt, der hat mir als Angreifer verraten, um was es geht, weil ich dafür gesorgt habe, das ist ein Phishing-Angriff, nennt man das, weil ich dafür gesorgt habe, dass es nur so aussieht, wenn man sich mit dem richtigen WLAN verbindet und eigentlich verbindet man sich gerade mit dem falschen. Und solche Angriffe durften immer noch funktionieren. Also wer eine Arztpraxis aushorchen will und dann auch Zugriff auf alle Patientendaten nehmen will, der muss eben diese Hürde überwinden, entweder eine offene Steckdose finden und einstecken, während man im Wartezimmer sitzt, oder einen Phishing-Angriff aufs WLAN und dann sind Tür und Tor geöffnet.
Wie kommt denn das jetzt? Mir leuchtet es ein, dass vielleicht ein Hausarzt kurz vor dem Erreichen des Ruhestands findet, ich fummle jetzt nicht mehr hier mit neuer Software rum, aber es sind ja auch Jüngere, die eine Praxis übernehmen. Wie kommt es denn, dass da keine neuere, sichere Software Einzug hält? Gibt es keine Neuentwicklungen oder schenkt man dem einfach zu wenig Aufmerksamkeit?
Ich denke, das liegt nicht im Fokus der Aufmerksamkeit. Also erstens mal, das ist einer der konservativsten Märkte überhaupt, Verwaltungssoftware. Wir reden ja hier über Praxisverwaltungssoftware. Und dort heißt es wirklich, don't change a running system. Also was einmal sauber funktioniert, wird höchstens ein bisschen weiterentwickelt, aber möglichst nicht mehr verändert, weil die Prozesse, die man abbildet, sind recht komplex. Und es ist überraschend, wie viele Features man braucht, um eine vernünftige Praxisverwaltungssoftware herzustellen. Und die Hersteller haben natürlich auch dort ihre Expertise, leider nicht IT-Sicherheitsbereich. Ich glaube, das hat das BSI auch animiert, mal ein Beratungsunternehmen zu beauftragen, dass die mal nachgucken, wo tut es jetzt wirklich weh. Das ist ja das Beste, was man machen kann, wenn es schon sehr schlimm ist. Einfach nicht mehr wegschauen, sondern endlich mal hinschauen. Und es hat sich ja auch, so beschreiben die Kollegen das in ihrem Bericht, eine Kommunikation entwickelt mit den Softwareherstellern, die dann Fragen stellen, was machen wir eigentlich falsch, was müssten wir eigentlich tun? Und dann natürlich die Kritik hören. Das ist schon mal sehr gut. Also die Frage ist, wäre es nicht besser gewesen, die Regierung oder in dem Fall das BSI hätten die sich nicht vor 25 Jahren gekümmert, aber besser spät denn niemals. Das jetzt zu machen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Es ist halt nur sehr spät.
Das Ganze könnte also durchaus ein bisschen wackelig sein. Die Frage ist natürlich, welche konkreten Risiken sich daraus ergeben, wenn jetzt eben sich jemand beispielsweise Zugang zu dieser Software, zu diesen Daten verschafft. Was heißt das für Patienten? Was kann schlimmstenfalls passieren?
Also man kann sich ja mal kurz überlegen, was passiert, wenn man zum Beispiel eine chronische Krankheit hat und das wird bekannt, während man sich gerade für einen neuen Job bewirbt. Dann werden natürlich viele Personalabteilungen sagen, ob ich mir jetzt jemanden einfange, einen Mitarbeiter, der chronisch krank ist und der mir dann ständig ausfällt, vielleicht nehme ich dann lieber jemand anderen. Es geht also um viel für die Patienten. Es geht nicht um wenig, sondern Gesundheitsdaten sind intime Daten. Es gibt auch einen Grund, weshalb man da nicht unbedingt eine Auskunftspflicht hat gegenüber dem Arbeitgeber übrigens. Da ist der Datenschutz tatsächlich vor. Es gibt ein Arztgeheimnis immer noch. Und insofern geht es um sehr, sehr wichtige Dinge.
umso mehr müsste man jetzt Vorkehrungen treffen, dass da nichts passiert. Sie sagen, die Situation ist eigentlich seit einem Vierteljahrhundert ziemlich unverändert. Nun haben wir Studien, einen Bericht darüber, ein Bundesamt hat Papier erstellt. Passiert denn jetzt irgendetwas mit diesen Papieren oder verstauben die irgendwo?
Das liegt jetzt natürlich auch daran, wie die Softwarehersteller reagieren. Das BSI hat ja meiner Ansicht nach richtig reagiert. Die haben gesagt, jetzt schauen wir mal hin. Und waren vielleicht überrascht, weil sie das vielleicht vorher nicht kannten, die Kollegen beim BSI. Das ist durchaus möglich. Oder auch das beauftragte Beratungsunternehmen. Und haben dann die Hersteller kontaktiert und ihnen mitgeteilt, dass sie listenweise Probleme haben. Und es hat sich ein Gespräch entwickelt. Also ich bin da noch nicht so negativ. Meine Kritik wäre eher, das kommt sehr spät. Aber dass es jetzt endlich passiert, ist eine gute Sache. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere Softwarehersteller das auch gar nicht will. Die haben einfach nie drüber nachgedacht. Man muss die Situation sehen. Arztpraxen sind ja eigentlich von der IT her etwas Langweiliges. Da gibt es die Verwaltungssoftware, klar, und da gibt es relativ wenig Kunden. Das ist ja nicht wie wenn ich Facebook hacke, dann habe ich 1 Milliarde Kunden. Wenn ich eine einzelne Arztpraxis hacke, dann habe ich halt die paar hundert Patienten, die dieser eine Arzt hat. Also das ist für Angreifer jetzt in der Masse gesehen noch nicht so super interessant. Da geht es eher um Target Attacks, also um Angriffe, die gezielt auf eine einzige Person, meistens Prominente, zielen. So etwas beobachten wir natürlich. Und wenn es natürlich so einfach geht, sich die medizinischen Daten eines Prominenten zu besorgen, dann muss man ein bisschen Detektivarbeit leisten. Was ist denn der Hausarzt? Und dann bricht man da mal ein. Und das geht ja kindergartenleicht. Das ist eher die Gefahr. Aber so in der Masse, sage ich mal, wäre ich jetzt überrascht, wenn es schon in der Masse Angriffe geben wird. Das wird jetzt vermutlich ironischerweise erst die Bundesregierung ändern mit der elektronischen Patientenakte, wo es sich rentiert, dass man in der Masse Daten abgreifen kann.
Das ist ja wahrscheinlich nicht die ursprüngliche Idee der elektronischen Patientenakte, dass man die schafft, damit dann massenhaft Daten abgegriffen werden können. Bleiben wir gleich bei diesem Thema. Es gibt ja diese Strategie, diese elektronische Patientenakte für alle verbindlich machen zu wollen. Sie wäre dann quasi das zentrale technische Element der medizinischen Versorgung, eben mit der Idee dieser Durchlässigkeit von Daten. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, das macht das Ganze, diese Akte, ja eben auch besonders angreifbar.
Also die Situation ist hier ja sehr ironisch. Wir haben das ja sehr eng verfolgt hier in der Schweiz mit dem elektronischen Patientendossier. Das ist dasselbe. Also in Deutschland heißt das EPA, elektronische Patientenakte, und in der Schweiz heißt es elektronisches Patientendossier. Aber da ist sonst kein Unterschied. Ich war selber beteiligt, eingeladen als Experte, das zu verfolgen und beratend tätig zu sein. Und man findet mich da, glaube ich, auch noch mit in einem Video auf der Homepage des Schweizer Parlaments, wo ich dann gebeten werde, Stellung zu nehmen. Und wir haben das von Anfang an sehr kritisch gesehen, haben uns gefreut, dass sie aber die Experten fragen, die sich mit Datenschutz auskennen, und hatten die Hoffnung, und die haben uns auch ganz nett Hoffnung gemacht, erstmal beim Bundesamt für Gesundheit, dass es hier auf den Datenschutz durchaus ankommt und dass man sich da große Mühe gibt. Und ja, das ist nicht passiert, sondern alle unsere Vorschläge wurden wohlwollend zur Kenntnis genommen und wegignoriert. Und jetzt haben wir eine Vollkatastrophe, weil es geht um das Datenabgreifen. Dieses ganze elektronische Patientendossier ist bisher in der Schweiz eine Vollpleite. Es ist nicht gelungen, den Patienten aufzuzeigen, wo sie da überhaupt etwas davon haben. Und ich glaube, das ist auch gar nicht geplant. Also nur vordergründig, das ist ein bisschen der Werbeteil, dass die Patientinnen da so viel davon haben. Ich sehe da keinen großen Vorteil. Aber wer etwas davon hat, das ist eben zum Beispiel die Pharmaindustrie, die dann Studien machen kann direkt auf den Patientendaten, für die das Arztgeheimnis de facto aufgehoben wird. Also das klingt auch wieder hart, weil man ja versucht, soweit Datenschutz, ich will nicht sagen zu heucheln, aber vorzugeben, dass man eine sogenannte Pseudonymisierung durchführen kann. Sie nennen das anonym, aber es ist eine Pseudonymisierung. Also der einzelne Patient bleibt identifizierbar, aber man löscht den Namen weg. Aber es ist natürlich Kindergarten einfach, aus einer Patientenakte wieder auf den echten Namen zu schließen. Und darum geht's. Und entsprechend war das EPD in der Schweiz eine große Pleite. Niemand will es. Und auch die Schweizer Regierung geht jetzt darüber, dass sie das einfach mal standardmäßig für jeden einrichtet, weil es die Leute nicht wollen. Und sonst hat's keiner. Und wenn wir das mit der Situation in Deutschland vergleichen, dort hat, soweit ich weiß, kein offener Entwicklungsprozess stattgefunden, sonst würden halt Firmen beauftragt und die haben halt die übliche zentrale Datenablage implementiert. Das haben ja Kollegen auf dem Chaos Communication Kongress, auf dem CCC Kongress vorgestellt, wie einfach sie sich komplett Zugang verschaffen können. Und da kann man die Daten abgreifen, auch wenn man jetzt nicht ein Pharmakonzern oder eine Krankenversicherung ist. Nur muss ich sagen, Pharmakonzerne und Krankenversicherungen, das sind jetzt genau die Institutionen, denen will ich als Patient ja gerade nicht Zugang zu meiner gesamten Patientenakte geben. Also auch in Deutschland ist das ein höchst fragwürdiges Projekt, das die Regierung halt macht, weil es geht um einen Haufen Geld und es sind riesen Geschäftsmodelle geplant, so wie auch hier in der Schweiz. In der Schweiz hat es noch nicht funktioniert, weil die Leute nicht mitmachen. Und in Deutschland ist es ja quasi sofort Standard, wenn man sich nicht wehrt, hat man es.
Nun wäre es ja in der Theorie schön, wenn man, ich sag mal, bundesweit eine einheitliche, kompatible, sichere, datenschutzkonforme IT-Infrastruktur hätte, überall dasselbe, das einfach wirklich funktioniert. Aber wir haben im deutschen Gesundheitswesen diese Sektoren ambulant, stationär, wir haben eine föderale Struktur, wir haben die Hoheit der Landesregierungen. Kann man überhaupt vor diesem Hintergrund irgendwie von einer bundesweit guten, durchdachten Lösung träumen?
Da kann ich sowieso nur abraten. Es ist einer der Trugschlüsse. Wir machen eine gute Lösung und die kopieren wir und die bekommt jeder, weil damit erzeugen sie eine Monokultur. Und wenn sie es schaffen, auch nur eine einzige Sicherheitslücke in dieser Monokultur zu finden, ist wieder alles offen. Also im Gegenteil, was momentan de facto schützt, das ist sehr ironisch jetzt. Jetzt sind in den Arztpraxen ganz verschiedene Systeme im Einsatz, in jeder Arztpraxis ein bisschen ein anderes. Und natürlich gibt es Systeme, die marktführend sind, die mehr als 5% Marktanteil haben. Es gibt auch Systeme, die haben dann 0,3% Marktanteil und so weiter. Und als Angreifer, wenn Sie jetzt alle Daten wollen, müssen Sie sich um alle diese Systeme, das sind ja zig Systeme, kümmern und Angriffe dafür schreiben. Der Aufwand ist also relativ hoch, obwohl es Kindergarten einfach geht. Sie haben quasi eine Riesenliste von Hausaufgaben bekommen. Die gehen alle einfach, aber sie müssen sie durchlaufen. Und wenn Sie eine Monokultur bauen, wenn alles ein einziges System ist, das von mir aus sogar als sicher gilt, es gibt keine sicheren IT-Systeme, also es gibt immer irgendwo ein Zero-Day, es gibt immer irgendwo ein Loch. Und dann hätte ja ein Angreifer sofort Zugriff auf alles mit einem kleinen Klick. Und deshalb ist eine Monokultur sowieso gar keine gute Idee, vor allem für so sensible Daten. Was hilft, ist Dezentralisierung. Die haben wir ein bisschen, ohne die elektronische Patientenakte natürlich nur. Also da wird ja zentralisiert, das ist ganz schlecht. Dezentral heißt, ich muss an jede einzelne Arztpraxis hin und versuchen, wie ich da jetzt wieder reinkomme. Das geht nie schwierig, aber ich muss es tun. Ich kann quasi als Angreifer mir ein Auto mieten oder mein eigenes Fahrzeug nehmen und durch ganz Deutschland fahren, von Arztpraxis zu Arztpraxis tingeln und schauen, dass ich Verbindung kriege. Es ist aufwendig, weil es ist dezentral und es ist heterogen. Und das sind die zwei Dinge, die massenhaft Datenhandel meistens unterbinden. Und wenn man das zentralisiert, gute Nacht.
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen und daraus entstehende mögliche Sicherheitslücken. Im Gespräch war der IT-Spezialist Volker Birk. Besten Dank, Herr Birk.
Danke Ihnen fürs Berichten.
Weiter geht es jetzt mit den Nachrichten rund um Medizin, Gesundheit und Gesundheitspolitik mit Corinna Ziegerli.
Smartwatches mit EKG-Funktion könnten implantierte Herzgeräte wie Schrittmacher oder Defibrillatoren beeinflussen. Darauf weist eine experimentelle Studie des Universitätsklinikums Münster hin, die aktuell bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie in Mannheim vorgestellt wurde. Smartwatches werden zunehmend zum Nachweis von Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Unklar war bislang jedoch, ob die von ihnen ausgehenden Magnetfelder Auswirkungen auf Geräte zur Unterstützung des Herzens haben können. Getestet wurden 8 Smartwatch-Modelle verschiedener Hersteller, ob es zu einer Aktivierung des sogenannten Magnetmodus des Schrittmachers kommt. Defibrillatoren schalten in dieser Zeit ihre Schockfunktion vorübergehend aus. Deutlich häufiger trat dieser Effekt auf, wenn die Rückseite der Geräte auf dem Implantat positioniert wurde. Im Alltag dürfte das Risiko dennoch gering sein, da Smartwatches üblicherweise am Handgelenk getragen werden. Der deutsche Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, SPD, lehnt die Übernahme der Gesundheitskosten von Bürgergeldbeziehern aus Steuermitteln ab. Das sei keine echte Entlastung, sondern eine Milchmädchenrechnung, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, GKV, hatte kürzlich ihren Bericht mit 66 Empfehlungen vorgelegt, um die Finanzlage der Kassen zu verbessern. Einer davon ist die Übernahme der Versicherungskosten für Empfänger von Bürgergeld durch den Bund. Die Maßnahme könnte den Experten zufolge das GKV-System um 12 Milliarden Euro im Jahr entlasten. Der GKV-Spitzenverband äußerte deutliche Kritik an Klingbeils Absage. Es sei eine grobe soziale Ungerechtigkeit, die gesundheitliche Versorgung von Bürgergeldempfängern nicht durch den Bund und damit über alle Steuerzahler zu finanzieren, erklärte Verbandssprecher Florian Lanz. Wenn die Krankenkassen diese staatliche Sozialleistung bezahlten, würden privatversicherte Beamte und Besserverdiener bevorteilt. Auch Frauen können an Hämophilie erkranken. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie, DGTI, hin. Da die Gerinnungsstörung aber als Männererkrankung gilt, vergehen oft Jahre, bis die Diagnose bei Frauen gestellt wird. Typische Hinweise auf eine Blutungsstörung bei Frauen sind unter anderem ungewöhnlich starke oder lang anhaltende Regelblutungen, häufiges Nasenbluten oder große Blutergüsse ohne erkennbare Ursache. Gerade diese Symptome werden jedoch im Alltag oft als normal eingeordnet oder anderen Ursachen zugeschrieben. Hämophilie A und B sind X-chromosal rezessiv vererbte Erkrankungen. Es erkranken überwiegend Männer, weil sie nur über ein X-Chromosom verfügen. Frauen, die das veränderte Gen tragen, fungieren als Überträger für ihre Kinder. Auch Frauen haben aber laut der Fachgesellschaft häufig einen erniedrigten Gerinnungsfaktor, der eine Blutungsneigung verursacht. Aus Sicht der DGTI braucht es vor allem mehr Bewusstsein für Blutungssymptome bei Frauen. Frauen mit Blutungsstörungen dürfen nicht länger übersehen werden. Suchtexperten plädieren für strengere Regeln des Alkoholkonsums in Deutschland. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, DHS, hervor, über den das Deutsche Ärzteblatt berichtet. Deutschland habe eine der am wenigsten restriktiven Alkoholgesetzgebungen in Europa und nach wie vor einen überdurchschnittlich hohen Konsum. Zwar konsumieren die Deutschen heute insgesamt weniger alkoholische Getränke als noch vor 15 Jahren, doch laut DHS stagniert der durchschnittliche Pro-Kopf-Konsum auf immer noch zu hohem Niveau. Deutsche tranken 2024 durchschnittlich etwa 11 Liter reinen Alkohol pro Kopf und damit mehr als im europäischen Durchschnitt. Schon gelegentliches Trinken gehe mit einem steigenden Risiko für gesundheitliche Schäden einher. Laut WHO steht Alkohol in Verbindung mit bis zu 200 verschiedenen Krankheiten. Etwa 44.000 Todesfälle jährlich ließen sich so auf Alkoholkonsum zurückführen.
Das waren die Nachrichten aus der Welt der Medizin, präsentiert von Corinna Ziegerli. Heute ist es mal wieder soweit, unsere Hörerschaft kommt zu Wort in Form von Fragen rund um medizinische Themen. Diese können Sie uns ja jederzeit zusenden und wir gehen dann gelegentlich darauf ein mit Antworten aus unserer Fachredaktion. Heute dafür zu Gast bei mir ist Gunter Frank, Arzt, Allgemeinmediziner und Sachbuchautor. Hallo Gunter.
Hallo, grüß dich Stefan.
Gunther, wir tauchen heute mal wieder zum Teil tief ein in die Corona-Zeit. An uns liegt es ja nicht. Es ist einfach bisher nicht aufgearbeitet und es gibt verständlicherweise immer noch viele Hörer, die sich ihre Gedanken machen. Ich habe hier eine Frage von jemandem, der Bezug nimmt zu Professor Bakti, der irgendwann mal erwähnt habe, dass mRNA längst auch in der Tiermedizin eingesetzt werde. Und er macht sich jetzt daher Gedanken darüber, ob das tatsächlich der Fall sei und welche Risiken da bestehen. Er hat offenbar auch einen Bio-Lebensmittelhersteller konfrontiert mit der Frage, kann er sicherstellen, dass mRNA in fleischhaltigen Produkten eben abwesend ist? Und da hieß es dann, nö, das planen wir auch nicht, das ist gar kein Thema. Und der Hörer möchte jetzt wissen, wie sieht das aus, mRNA in Fleischprodukten, die wir konsumieren?
Ja, also in der Tat, nach meinem Wissensstand werden auch eben entsprechende mRNA-Impfstoffe eingesetzt. Jetzt wissen wir natürlich aus der Covid-mRNA-Impfung, dass die Nanopartikel überall zu messen sind, sogar in der Muttermilch. Also kann man ja davon ausgehen, dass diese Partikel zum Beispiel auch in der Milch vorhanden sind. Jetzt ist aber die Frage, was passiert, wenn diese Milch zum Beispiel in den Magen und mit der Magensäure konfrontiert wird? Und da kann man davon ausgehen, dass die sogenannte orale Bioverfügbarkeit dann nicht vorhanden ist. Also ich glaube nicht, dass mRNA über Tierprodukte in unseren Körper eindringen kann. Ich glaube nicht, dass es die Magenbarriere überschreiten kann, bei Fleisch genauso nicht. Also insofern, es ist ein theoretisch denkbares Thema. Ich finde, es ist auch gerechtfertigt, darüber nachzuforschen. Aber es gibt meines Wissens keine Studien zu dem Thema. Aber ich gehe davon aus, wie gesagt, dass die Bioverfügbarkeit über den Magen nicht möglich ist.
Was Beispiel zeigt wieder mal, die Unsicherheit ist einfach sehr groß. Man ist nicht wirklich informiert als Nutzer, als Konsument und muss darum, wie du auch sagst, gerechtfertigterweise die Frage stellen, weil wir nicht richtig informiert werden. Kann man das so sagen?
Absolut. Und ich meine, das war von Anfang an natürlich das große Problem, dass selbst die einfachsten Dinge von Seiten der Regierung, der Medien und aller Fachverbände gemauert wurde, dass auch falsch informiert wurde, Stichwort Fremdschutz, dass die Leute da völlig allein gelassen wurden. Und deswegen darf man sich auch nicht wundern, wenn alle möglichen Ideen sprießen. Auch vom, dass es zur Reduktion der Weltbevölkerung eingesetzt wurde und so weiter. Es fehlt halt einfach von offizieller Seite eine Beschäftigung mit dem Thema. Natürlich wissen wir warum, weil natürlich ja meines Erachtens auch justiziabel Dinge dann dabei rauskämen, die auch letztendlich den Staatsanwalt bemühen müssten, wenn man also sieht, was da gelaufen ist in der Corona-Zeit. Nichtsdestotrotz darf man eben aber auch nicht überziehen und muss auch vernünftig bleiben. Und ich glaube jetzt, dass zum Beispiel das Thema eben mRNA über Tierprodukte oder auch das Thema Shedding, ja, ist auch so ein Thema, dass man quasi von Mensch zu Mensch mRNA übertragen kann, nicht wirklich relevant ist. Aber es ist völlig berechtigt, sich darüber Gedanken zu machen. Und es ist nach wie vor ein Riesenversäumnis der offiziellen Stellen, dass sie sich da überhaupt nicht drum kümmern. Wobei wir wissen, warum sie es nicht tun.
Gut, dann stellen wir einfach dazu fest, da wäre ja eine gewisse Bringschuld der Verfechter dieser Kampagne, dieser Impfkampagne da gewesen, die wurde nicht eingelöst. Dann habe ich eine Frage zur Masernimpfpflicht, die insofern mit Corona zusammenhängt, als dieser Hörer schreibt, seit der Corona-Zeit sind wir noch impfkritischer geworden, ganz generell, erst recht, wenn irgendwo ein gewisser Zwang dahinter steckt und er verweist auf Stimmen, dass die Nebenwirkungen einer Masernimpfung den Nutzen übersteigen. Es geht ganz konkret um ein Kind, das 2 Jahre alt ist, soll ab Sommer dann in die Tagespflege, Kita, und sie wollen dieses Kind so wenig Risiko von Nebenwirkungen wie möglich aussetzen. Und da ist jetzt die Frage, soll man diese Masernimpfung machen oder nicht? Wie sieht das aus?
Also diese Frage berührt, finde ich, grundsätzliche Freiheitsfragen. Also die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Ja, im Nanny-Staat, der alles vorschreibt und der auch Dinge vorschreibt, die ganz unsinnig sind, wo offensichtlich andere Interessen dahinter stecken, zum Beispiel finanzielle Interessen. Oder leben wir in einem Staat, in dem der Bürger sich selbst frei entscheiden kann, welche Risikostufen er in seinem Leben dann auch eingeht? Ich meine, ich kann natürlich auch zu Hause bleiben, jedes Risiko meiden, keinen Sport machen, kein Auto fahren. Aber dann werde ich halt vom Kronleuchter erschlagen. Also es ist einfach eine Frage, wie sieht sich eigentlich der Staat gegenüber seinen Bürgern? Und die Masernimpfung ist ein gutes Beispiel, wie hier offensichtlich der Bürger überfahren wird und wie er auch Pharmainteressen ausgesetzt wird, ohne dass das irgendeinen Sinn macht. Wir haben Masern in einem Vorkommen von vielleicht 500 Fällen im Jahr, mal weniger, mal mehr. und 500 Fälle, das die allermeisten heilen vollkommen aus, ohne dass es irgendein Problem gibt. Jeder Tausendste oder Zehntausendste, ich weiß nicht genau, wie die Zahlen gerade sind, kann eine gefährliche Gehirnentzündung bekommen. Aber bei 500 Fällen ist das eben oft keiner. Also ich glaube, der Blitzschlag ist wahrscheinlich gefährlicher. Und da eine Impfpflicht einzuführen, ist natürlich wirklich vollkommen übergriffig und offensichtlich dienen das nur Pharmainteressen. Und bei so wenigen Fällen muss man auch dann die ganz wenigen Nebenwirkungen in Betracht ziehen. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat regelmäßig Nebenwirkungsmeldungen, auch nach den Impfungen, nach Masernimpfungen. Und wenn man das hochrechnet, dann ist das Risiko, eine Nebenwirkung zu bekommen, deutlich höher als eine Maserninfektion. Und das alles ist in keinem Verhältnis, das ist übergriffig. Und ich glaube, dass halt einfach viele Eltern das spüren und dass sich dem eigentlich nicht beugen wollen. Jetzt ist es natürlich so, dass die Kinder, wenn man sich dann der Masernimpfung verweigert, mit allem Recht, aber halt dann keinen Kita-Platz bekommen oder auch teilweise auch Schulprobleme bekommen. Und dann muss ich mir natürlich als Eltern die Frage stellen, was ist mir wichtiger, dass ich das Freiheitsprinzip lebe und das ablehne und meinem Kind aber vielleicht dann auch die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen vorenthalte oder der Staat dem Kind es vorenthält. Oder dass ich halt in den sauren Apfel beiße und das Kind impfen lasse, wissend, dass weder die Impfung viel bringt, aber auch, dass die Nebenwirkungen selten sind, aber theoretisch möglich. Ach, es ist schrecklich. Das bringt einfach die Leute in Gewissenskonflikte und verantwortlich ist dieser übergriffige Staat. Ich sehe im Moment keine Lösung für Eltern, die die Impfung nicht wollen, aber trotzdem einen Kita-Platz. Ich finde das unmöglich und das ist eines demokratischen Rechtsstaats, eines freiheitlichen Rechtsstaats nicht würdig, was da passiert. Aber es ist gerade die Situation. Und übrigens Ärzte, die dann Atteste ausschreiben, die werden teilweise drakonisch bestraft, wie gerade Andreas Hönigsen in Österreich, mit einer riesen Geldstrafe dafür, dass er Unfähigkeitsatteste ausgestellt hat, die nach der evidenzbasierten Medizin absolut gerechtfertigt sind. Also das hat schon autoritäre, totalitäre Züge, die wir da erleben und die eben am Beispiel Masernimpfung offensichtlich ausgelebt werden seitens eines autoritären Staates.
Die Höreranfrage geht auch ein bisschen weiter ins Detail. Da war auch die Überlegung, nach der ersten Impfung eine Bestimmung vornehmen zu lassen, um zu sehen, ob allenfalls bereits eine Immunität nachzuweisen sei. Und die Kinderärztin habe dann gesagt, nein, das würde sie nicht machen. Erstens ist es relativ schmerzhaft für das Kind und zweitens werde der Nachweis auf Immunität dann sowieso nicht anerkannt werden. Und der Hörer fragt sich zu Recht, also Moment mal, wenn das so ist, warum gibt es überhaupt die Möglichkeit, diese Bestimmung vorzunehmen?
Also meines Wissens ist die Antwort der Kinderärztin da einfach falsch. Also der Immunitätsnachweis wird anerkannt, meines Wissens. Also das habe ich schon öfters auch bestätigt und dann wurde das entsprechend auch anerkannt und das Kind musste nicht geimpft werden. Also wer eine Infektion durchgemacht hat, braucht keine Impfung. Und das kann ich durch einen Immunitätsnachweis im Blut eben dann auch finden. Na gut, also wenn man jetzt Schmerzen als Argument nimmt, was ist jetzt schmerzhafter, eine Blutabnahme oder eine Impfung? Also das ist nun wirklich ein bisschen lächerlich. Also ich kann es nicht nachvollziehen, was die Kinderärztin da sagt.
Gut, klarer Fall von wechsle bitte den Kinderarzt. Gehen wir zu einem ganz anderen Thema. Da hat jemand irgendwo eine Flasche auf Elektrolysebasis gekauft und fragt sich jetzt, wie gesund die geringe Menge H2 überhaupt sei. Ich bin schon bei der Frage verloren. Hilf uns schnell, was ist diese Elektrolysebasis und was will die Frage genau?
Ehrlich gesagt, ich weiß das auch nicht. Klar, ich bin hier der Experte. Aber ja gut, Elektrolyse ist also Trennung von Metallstoffe aus Flüssigkeit. Was hat das für einen Sinn?
Also es klingt einfach nach einem Markt.
Ja, es ist so. Also ich habe früher, immer hatte ich ja auch viele Fortbildungen gemacht zum Thema Naturheilkunde und war auch oft auf diesen Naturheilkundemessen. Es gab da zwei große in Deutschland, in Freudenstadt und in Baden-Baden. Und wenn du in diese Hallen reingegangen bist, das war ein größerer Industriefuhrpark als bei den Kardiologen. Also überall hat es gepiepst und irgendwelche Skalen und Computer und so weiter und Messungen wurden gemacht und dann wurde Strahlen im Körper gemessen und so weiter. Das ist ja alles schön und recht. Es kann im Einzelfall ja auch funktionieren. Also magisches Denken hilft ja manchmal, aber ich konnte das alles nicht mehr nachvollziehen, was das mit einer vernünftigen, rationalen Medizin zu tun hat. Also auch diese Frage geht mir in diese Richtung. Aber nach wie vor, Medizin ist bunt, was hilft, ist richtig. Wobei ich immer Wert darauf lege, dass der Satz, wer heilt, hat recht, nicht stimmt. Aber der Satz, wer heilt, tut recht, den würde ich unterschreiben. Aber Recht haben bei der Erklärung, warum etwas vielleicht über die Membranaustausch und Elektrolyse und sonstigen Wissenschaftsklamauk, da glaube ich nicht dran. Aber ich habe schon die tollsten Sachen erlebt in der Medizin, die letztendlich dann bei den Leuten dazu geführt hat, dass die Krankheit zurückgegangen ist. Und wenn es hilft, ja, ist alles erlaubt.
Dann gehen wir noch ein auf eine eher atmosphärische Frage, wo der Psychologe in dir gefragt ist. Da hat jemand einen Hausarzt, den offensichtlich sehr schätzt, der aber durchaus auch einfach ziemlich impffreudig ist. Er will ihm zeigen, er schätzt seine Arbeit, er will ihn nicht beleidigen, aber will klar sagen, das und das möchte ich nicht. Wie gehst du als Hausarzt damit um? Wie kommt das bei dir an, wenn jemand sagt, das und das möchte ich nicht? Empfindest du das gleich als Geringschätzung deiner Kompetenz?
Also ich finde das eine sehr wichtige Frage, weil in der Tat die Arzt-Patient-Kommunikation ist ja eine andere, wie wenn ich sonst mit jemand rede, ein Auto kaufe oder halt zum Finanzamt gehe. Es ist ein Gespräch in unterschiedlichen Hierarchien. Ich will von einem Arzt etwas haben, ich habe Schmerzen, ich bin krank, der Arzt ist eine Autoritätsperson, mit dem will ich es mir auch nicht verderben, weil ich brauche ihn ja vielleicht mal für einen Hausbesuch. Also das ist schon eine nicht so einfache Sache. Und auch Ärzte sind Menschen und wenn ein Patient sagt, ihr Vorschlag, ja, klingt vernünftig, ich will das nicht tun, dann muss man schon drüber nachdenken, dass man nicht beleidigt ist. Und das ist ja nur menschlich. Aber wir haben ja die Patientencharta und das heißt, der Patient ist derjenige, der entscheidet. Ich kann als Arzt nur Vorschläge machen und es ist völlig das Recht des Patienten zu sagen, ich möchte eine andere Therapie haben oder ich möchte dem Vorschlag nicht folgen. Und das müssen wir Ärzte akzeptieren. Jetzt ist es natürlich so, dass, wie der Hörer auch fragt, die Psychologie wirkt halt da rein. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man sich dann als Patient auf so eine Situation vorbereitet. Und da gibt es ein schönes Instrument, was die Psychologen immer wieder auch als wirkungsvoll beschreiben. Das sind die sogenannten Wenn-Dann-Pläne. Also ich male mir vorher schon aus, dass etwas passieren könnte und wie ich mich dann darauf verhalte. Und da kann ich eben zum Beispiel niederschreiben vorher, wenn mein lieber Hausarzt mir eine Impfung empfiehlt, die ich nicht haben möchte, dann sage ich, und dann kann ich mir überlegen, wie ich das dann geschickt formuliere, lieber Herr Doktor, ich finde das sehr schön, dass Sie sich Gedanken machen, mich schützen wollen, aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl bei dieser Impfung und ich will mir das noch überlegen. Oder ich bin mir nicht so sicher, ob ich diese Impfung wirklich brauche. Ich weiß, dass sie, ja, siehst du, ich komme schon in den Schleudern. Also man kann sich hier vielleicht mal irgendwelche guten Sätze überlegen, wie man diese Ablehnung formuliert, ohne dass der Arzt sich im ersten Moment gleich auf den Schlips getreten fühlt. Wenn er aber auch bei einer höflichen Ablehnung das als Majestätsbeleidigung auffasst, dann wäre auch dies ein Grund, vielleicht mal über einen Arztwechsel nachzudenken. Denn das Recht des Patienten, das müssen wir Ärzte vorbehaltlos akzeptieren. Der Patient ist der, der entscheidet und niemand anders. Der Staat mischt sich dann eben leider in diese Arzt-Patienten-Beziehung ein und das zeigt schon, wie unsinnig und wie übergriffig das ist.
Aber das heißt, es ist so ein bisschen eine Prüfung, wie gut ist mein Verhältnis zum Arzt überhaupt, wenn ich merke, ich kann mit dem offen sprechen oder ich habe da wahnsinnig eine Zurückhaltung.
Genau. Es sind ja viele, viele Dinge in der Medizin, die man nicht weiß. Und viele Therapien, gerade auch in der Schulmedizin, ich habe mich vorhin ein bisschen über die Alternativmedizin lustig gemacht, aber auch die Schulmedizin hat in vielen Dingen keinen richtig soliden Nutzennachweis. Und wenn ich dann frage, glauben Sie, diese neue Diabetes-Medikamente zusätzlich zu meinen anderen, brauche ich die wirklich? Wie viele Menschen müssen das einnehmen, damit einer einen Nutzen hat? Zum Beispiel die sogenannten Lumber Needed to Treat. Und der Arzt sagt dann, oh, diese Frage kann ich Ihnen jetzt gar nicht beantworten, ich muss mal nachschauen, gehen wir beim nächsten Mal nochmal drauf ein, dann weiß ich, er gibt sein Nichtwissen zu, das ist ein Arzt, der es reflektiert und er nimmt auch mal Anregungen mit. Wenn er aber sagt, was fällt Ihnen ein, ich weiß doch ganz genau, was für Sie gut ist, da steht so in den Leitlinien, dann weiß ich, das ist ein Arzt, der es unreflektiert und da ist die Gefahr schon groß, dass ich auch über Therapien ausgesetzt werde.
Gunter Frank, Allgemeinmediziner, Sachbuchautor und Mitglied der Fachredaktion dieser Sendung, hat Hörerfragen beantwortet und wie auch Sie sich in dieser Form beteiligen können, das erfahren Sie am Ende dieser Sendung. Besten Dank, Gunter.
Ja, war mir wieder eine Freude, Stefan.
Musik Sie hörten die Sendung Mensch und Medizin auf Konterfunk. In der Wiederholung gibt es sie heute um 14 und um 21 Uhr sowie morgen Freitag um 17 Uhr. Diese Ausstrahlungszeiten wurden leicht angepasst im Rahmen unseres neuen Sendeplanes. Sie können sich an dieser Sendung beteiligen mit medizinischen Fragen, die wir dann bei Gelegenheit von unseren Experten beantworten lassen, so wie das heute der Fall war. Kontaktieren Sie uns dazu einfach unter medizin@konterfunk.radio. Die Fragen sollten von allgemeinem Interesse sein und bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Therapieempfehlungen und keine individuelle ärztliche Beratung anbieten können. Mensch und Medizin hören Sie wieder am nächsten Donnerstag. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.